Willkommen zur neuen Folge. Kurz erklärt, heute mit ein bisschen Regengeräuschen im Hintergrund und mit einer Examensfolge heute wieder.
Genau, wieder Verwaltungsrecht.
Yes.
Aber erstmal haben wir einen kleinen aktuellen, kuriosen Fall. Und zwar geht es darum, dass ein 23-Jähriger mehrfach geblitzt wurde.
Ja?
Wurdest du schon mal geblitzt? Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Bist ja. du schon mal in Berührung gekommen mit dem
Ja, ich wurde schon bestimmt 6-7 Mal geblitzt.
Ja, ich muss sagen, geblitzt, ja, schon. Ich muss sagen, Falschparken ist immer ein Problem. Und zwar nicht, weil ich per se falsch parke, sondern weil ich mir denke, okay, ich muss jetzt schnell mal was holen oder was abgeben. Und dann denke ich mir so, okay, die 10 Minuten, ich hole jetzt keinen Bock, ein Ticket zu holen. Ich springe rein und raus und dann innerhalb von 10 Minuten habe ich dann immer so einen Strafzettel oder so.
Ja, okay. Auf jeden Fall, hier in dem Fall geht es darum, dass ein 23-Jähriger, der ist immer mehrfach an einem Blitzer vorbeigefahren. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwann in der Zeitung gelesen, es gab es ja häufiger den Fall. Er hat sich unangreifbar gefühlt, weil das Auto, mit dem er gefahren ist, das war von einer Autovermietung geleast und war als Dienstwagen zugelassen auf eine Firma, die ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hat. Das heißt, der 23-Jährige, der wusste das, der hat sich gedacht, okay, ich werde ja eh nicht gefunden. So, und ist dann an dem Blitzer, was weiß ich glaube, 10 Mal vorbeigefahren, jedes Mal irgendwie einen Mittelfinger gezeigt oder hat während der Fahrt einen Döner gegessen und dann extra so in die Kamera geguckt und ist halt ganz oft vorbeigefahren und die Höchstgeschwindigkeit, mit der er es überschritten hat, war knapp 60 km/h. Und ja, auf jeden Fall hat die Polizei dann ermittelt und konnte diesen Bußgeldbescheid nicht zustellen und dann ist er irgendwann in eine Kontrolle geraten, weil er nochmal vorbeifahren wollte und dann wurde er erwischt. Als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, ja, hätten die denn jemals gefunden? Also wenn er jetzt einfach das Auto irgendwo abgestellt hätte, an wen wäre dann der Bußgeldbescheid gegangen? An was würdest du sagen, wer muss denn das Bußgeld bezahlen, grundsätzlich?
Der Halter.
Das habe ich mich auch gedacht, das ist aber falsch. Grundsätzlich muss es der Fahrer bezahlen.
Genau, aber erstmal geht der Strafzettel an den Halter.
Genau.
Der muss dann aber eintragen, wen er da sieht.
Genau.
Also wer ist auf dem Foto drauf? Und das kann sich ja hoch, also es geht ja dann hoch. Also die sagen dann so im Sinne von, der Halter sagt, ich weiß nicht, wer es war.
Mhm.
Und sagt, ich kann Ihnen das nicht sagen, ob er jetzt will oder, also vielleicht will er nicht, vielleicht kann er nicht, man weiß es nicht. Und es kann ja sozusagen sich nach oben steigern, wenn dann zum Beispiel, ich weiß nicht wann, ob es direkt passiert oder ob die Polizei einfach angepisst sein muss, aber dann irgendwann können die auch sagen, okay, dann muss auf dieses Auto jetzt ein Fahrtenbuch geführt werden.
Genau. Das ist im Grundsatz ungefähr ist, richtig. Auf jeden Fall, ich habe mir dann gedacht, okay, wo steht denn da, also wir brauchen eine Rechtsgrundlage dafür. Das ist in jedem Landesrecht einzeln geregelt und wie die Blitzer aufgestellt werden müssen, in welchem Abstand die zueinander stehen dürfen, das ist alles mit Richtlinien geregelt, die nicht einsehbar sind groß. Also die sind dann in verwaltungsintern geregelt, ist auch nicht das große Ding. Auf jeden Fall die Rechtsgrundlage dafür, dass sie Blitzer aufstellen dürfen, steht im jeweiligen Landesrecht von den Bundesländern. Dann verstößt du gegen Paragraph 3 Straßenverkehrsordnung, der regelt die Geschwindigkeit und sagt, dass du halt die Geschwindigkeit nicht übertreten darfst. Und die Blitzeranlagen sind heutzutage so deutlich, dass der Fahrer nicht, also dass der Fahrer auf jeden Fall identifiziert werden kann. So, das heißt, oft merkt die Behörde auch, okay, das ist voraussichtlich nicht der Halter. So, dann schicken die mit dem Bußgeldbescheid einen Zeugenanhörungsbogen mit für den Halter, damit der Halter ausfüllen kann, wer das war.
Ja.
Weil man kann sich heutzutage nicht mehr rausreden, indem man sagt, ich war es nicht. Du musst auf jeden Fall bezahlen als Halter.
Genau.
Genau.
Die Frage ist ja eigentlich, also ich glaube, das Bezahlen ist, sag ich mal, das kleinere Problem. Die Frage ist ja zu sagen, wer muss die Strafe ausbaden?
Genau. Die Strafe muss grundsätzlich der Fahrer ausbaden, aber wenn der Fahrer nicht ermittelbar ist, muss es der Halter machen. Das heißt, die Grundintention von einem 23-Jährigen zu sagen, okay, ich will dem Halter eins auswischen, die war schon irgendwie richtig, vorausgesetzt, dass der Halter den 23-Jährigen nicht gekannt hat. Dann müsste es der 23-Jährige, dann müsste es der Halter tragen und nicht der 23-Jährige.
Das Kuriose ist ja, es gibt ja online, habe ich gehört, ich war noch nie drauf, aber ich habe es noch nie benutzt, gibt es so Seiten, wo Leute anbieten, die Strafen bei anderen Leuten zu übernehmen.
Naja, okay.
Weil,
das ist natürlich auch eine Marktlücke.
Das ist eine absolute Marktlücke, weil du kannst ja, die Bilder sind ja auch nicht unbedingt gut. Ich frage mich auch seit Jahren, warum die das nicht mehr. Also,
die Bilder sind heutzutage aber schon eigentlich relativ gut in der Regel.
Also, ich weiß, ja, also kann sein, dass vereinzelt wahrscheinlich besser ist, aber das sind Schwarz-Weiß-Bilder, die halt aus einem komischen, die werden ja meistens immer so auf Augenhöhe genommen, das heißt, das Lenkrad ist meistens auch immer drin, Spiegel kriegst du wahrscheinlich auch nochmal mit ins Bild, also die sind halt nicht ideal und kannst halt irgendwie, ne, du brauchst nur jemanden, der etwa gleiche Haare hat wie du, Brille und versuch mal jemanden zu identifizieren, der eine Brille anhat, Sonnenbrille und eine Mütze. Ist ja
Ja,
Sache der Unmöglichkeit.
genau, stimmt. Und wenn der Behörde auffällt, okay, der Halter sagt die ganze Zeit bei jedem zweiten Blitzerbild, hier, er war es nicht, trägt dann die Kosten trotzdem, aber er sagt, hier, er war es nicht, dann bist du irgendwann verpflichtet, ein Fahndungsbuch zu führen. Genau, das, also das, was du gesagt hast, war prinzipiell richtig.
Aber nicht, weil ich mich damit auskenne. Ich habe es nur mal gehört, dass
Ja,
es so
genau.
ist.
Und ganz kurz noch zum Punktesystem, das fand ich ganz interessant. Das wurde ja zwischendurch mal geändert in den letzten Jahren. Das sind Paragraph 4 StVG geregelt, Straßenverkehrsgesetz. Und das Punktesystem ist viel strenger geworden, wusstest du
Ja,
das?
klar, die haben die Hullpunkte halbiert.
Ja,
Also früher
genau.
konntest du, glaube
Jetzt.
ich, bis zu zweistellig Punkte bekommen
Genau.
und jetzt bist du bei 8 oder so, bist du durch.
Genau. 1 bis 3 Punkte bist du gespeichert und vorgemerkt. 4 bis 5 Punkte bist du schriftlich ermahnt. Das heißt, sie bieten dir ein Aufbauseminar
Zum
an.
Abbauen.
Genau, zum Abbauen der Punkte. Dann 6 bis 7 ist die schriftliche Verwarnung, da wirst du darauf hingewiesen, noch ein Punkt mehr und du kriegst die Fahrerlaubnis für immer entzogen. So, und ab 8 plus Entzug der Fahrerlaubnis.
Und dann musst du erstmal, ich glaube, dann musst du sogar Führerschein neu machen und du musst ein Seminar machen, glaube ich. Ich glaube, es ist sogar nicht nur einfach, also ich meine, das ist nicht so einfach so im Sinne von, du musst komplett die neue, du musst nicht die komplette, nicht nur die komplette Führerscheinprüfung immer ablegen und Kurse ablegen, sondern du musst, glaube ich, auch sogar zu einer Psychologen oder so. Also
Ja.
eine
Nee, MPU.
MPU.
MPU,
Ich
genau.
glaube, ich muss, also ich weiß nicht, ob die per se immer dabei ist dann, aber man muss halt auch sagen, es ist heutzutage, also ich habe mir das mal angeguckt, diese Liste mit den Punkten, es ist gar nicht so einfach, Punkte zu bekommen. Also du musst auch wirklich gefahren sein, wirklich. Also es ist jetzt nicht, du bekommst jetzt nicht Punkte, weil du per se 10 Kilometer pro Stunde mehr gefahren bist. Aber natürlich, wenn du innerorts mehr als 20 km/h zu viel fährst, dann ist schon ein bisschen fragwürdig. Also wenn du innerorts bei einer 50er-Zone 70 fährst, so, dann musst du dich auch nicht hinterfragen, ob du da einen Punkt verdient hast oder nicht, ne?
Ja, genau.
Oder wer 50 zu viel fährt oder sowas und dann irgendwie, also meinetwegen auf der Autobahn auch noch da Punkte bekommt, dann ist das halt so. Also man muss sagen, die sind nicht zu sensibel. Ich glaube, was sensibler ist, sind diese anderen Strafen, weil du bekommst ja auch nicht nur Strafen für die Geschwindigkeit und also zu schnell fahren, sondern es gibt ja auch noch andere Sachen, die da auch bestraft werden. Ja, also sagen mal, ich glaube nicht angeschnallt, ich weiß nicht, ob es sogar eine Strafe gibt oder so.
Handy gibt ja auch einen Punkt.
Handy,
Ja.
diese Dinger sind sehr sensibel, weil das kann sich ja mal, also dann, weißt du, du bist langsam gefahren, hast irgendwie ein Bild mit dem Handy drauf, das geht richtig, also das geht schnell, glaube
Genau.
ich.
So viel zum Einstiegsfall. Jetzt kommen wir mal zurück zu unseren normalen Themen. Erstmal zum Gewinnspiel. Wir haben es auf Instagram groß angekündigt. Heute gibt es ein besonderes Highlight hier im Podcast. Ihr könnt nämlich zwei der besten Bücher von Niederle Media, wie ich finde, gewinnen. Und zwar sind das zweimal das Aufbauschemata von allen Rechtsgebieten. Das heißt, ihr habt in einem Buch alle Aufbauschemata drin aus dem gesamten Jurabereich. Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht. Dieses Buch gibt es hier zweimal zu gewinnen. Und zwar müsst ihr dafür, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, an der Verlosung, müsst ihr eine Nachricht an den kurz erklärt Instagram-Account oder an unsere E-Mail-Adresse, die wir unten in der Folgenbeschreibung verlinken, müsst ihr eine Nachricht schreiben. Und zwar schreibt ihr, ja, ihr möchtet an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und zweitens schlagt ihr uns ein Thema vor, das ihr ganz besonders gerne im Podcast hören würdet. Genau, damit kommt ihr in die Extra-Verlosung, die unabhängig von dem Instagram-Gewinnspiel läuft. Das
Genau.
heißt, zwei Bücher könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine Nachricht an kurz erklärt schreibt, mit, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt und
Also
das.
paar werden wahrscheinlich auch so schreiben, aber wenn man zumindest muss irgendwie klar sein, dass ihr daran teilnehmen wollt.
Genau, und ein Thema vorschlagt für eine Folge, die ihr hören wollt.
Ich muss sagen, ich finde ja alle Bücher gut.
Alle Bücher.
Ich finde alle gut. Ich habe mir alle angeguckt, alle
Ich
gut.
tatsächlich auch. Also, das ist übrigens jetzt unbezahlte Werbung, wir kriegen da kein Geld für. Dann zu unseren Patreons. Nennt man sie Patreons? Ich tippe mal, oder?
Wenn sie
Unsere Unterstützer.
Patronen
Genau.
nennen.
Patron.
Auf
Ja.
Deutsch, oder?
Patron, ja. Klingt irgendwie nicht so cool. Klingt irgendwie voll ätzend. Aber gut. An unsere Patronen. Wir
Nee,
werden
nennen
ab
sie doch lieber
jetzt
Unterstützer.
Unterstützer, ja.
Okay.
An unsere Unterstützer. Wir stellen euch ab heute besondere Unterlagen zur Verfügung. Und zwar bekommt ihr auf jeden Fall einmal den Sachverhalt in ausgedruckter Form zur Verfügung gestellt. Über die Plattform Patreon. Und dazu bekommt ihr auch eine Mindmap für die heutige Folge, in der diese Folge ein bisschen zusammengefasst wird und nochmal einen allgemeinen Überblick gibt über das allgemeine Verwaltungsrecht. Die Mindmap ist von mir selbst erstellt, also die ist nicht irgendwo geklaut, sondern ich habe versucht, das möglichst am Podcast orientiert euch darzustellen, dass ihr mal einen Überblick über das gesamte allgemeine Verwaltungsrecht und über das Verwaltungsprozessrecht einen Überblick bekommt. Soweit. Wir können vielleicht nochmal kurz erklären, was das Programm Patreon ist oder diese Funktion. Willst du das kurz erklären?
Ja, also im Endeffekt ist es die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und das ist nicht eine einfache Spendenfunktion. Die gibt es auch, die haben wir auch auf PayPal. Aber es ist eigentlich die Möglichkeit, uns konstant zu unterstützen. Da haben wir so zwei Pakete gemacht. Einmal das Unterstützerpaket, wo ihr uns 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Und ihr könnt unseren Podcast so oder so hören, aber vielleicht denkt ihr einfach, ihr habt davon so viel und es hilft euch so sehr, da könnt ihr uns so unterstützen. Und dann haben wir nochmal das Unterstützerpaket Plus. Da bekommt ihr die Materialien, die Basti eben erwähnte, zusätzlich. Und nehmt auch automatisch eventuell mal an kleineren Gewinnspielen teil.
Genau. Aber selbstverständlich könnt ihr das hier auch alles so hören und ihr kriegt ja auch so alles mit.
Genau.
Deswegen einfach nur, ja. Soweit. Jetzt können wir auch endlich nach 13 Minuten mal ordentlich einsteigen in den Fall.
Achso, eine Sache vielleicht noch.
Ja.
An die Leute, die mir immer so nett schreiben und dann Nachhilfe fragen.
Die nur dir so nett schreiben.
Ja, die schreiben mir dann immer. Nee, privat, die schreiben dann auf dem Kurzerklärer-Kanal und fragen, dann, ob wir Nachhilfe geben. Und das ist wirklich lieb und nett. Und ich glaube, die wollen eigentlich von dir Nachhilfe haben.
Nee, von dir nehme ich an. Oder?
Ja, wenn die Vivi wollen, dann ja. Also wenn die irgendwie BWL-Themen haben, dann kann ich die gerne.
Ja, ja, okay.
Aber also ich glaube nicht, dass das möglich ist. Also einfach zeitlich sehen ist es, glaube ich, nicht
drin. Nee, ist leider nicht möglich.
Also lieben Dank, aber bei mir sowieso nicht und bei dir auch gar nicht.
Genau, das bekommt ihr hier alles über den Podcast.
Genau.
So, jetzt nach 14 Minuten steigen wir endlich ein in den Fall. Und zwar... Wir steigen noch nicht in den Fall ein. Ich möchte noch mal einen allgemeinen Überblick geben, jetzt auf zu lachen, über das gesamte Verwaltungsrecht, weil es besonders wichtig ist, das noch mal alles zu begreifen. So, und zwar, wir verschaffen uns jetzt einen Überblick über das gesamte Verwaltungsrecht. Jeder fragt sich immer, was ist denn jetzt genau allgemeines Verwaltungsrecht? Wir haben am Anfang einen kleinen Einstieg gemacht mit dem Verwaltungsakt. Das ist aber natürlich nur ein ganz kleiner Teil des allgemeinen Verwaltungsrechts. Und zwar, wie kann man sich herleiten, allgemeines Verwaltungsrecht? Was ist das genau? Was umfasst das alles? Man kann sich eine Frage stellen, die sozusagen alles beinhaltet. Und zwar, wie kann eine Behörde handeln? Wenn ihr euch die Frage stellt, habt ihr mehrere Wege, wie die Behörde handeln kann. Das ist alles allgemeines Verwaltungsrecht und umschließt eigentlich auch alles. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht allgemeines Verwaltungsrecht, sondern ein bestimmtes spezielles Recht. Also wir stellen uns die Frage, wie handelt die Behörde? Die Behörde kann handeln durch einen Verwaltungsakt, durch einen Realakt, mit einem Verwaltungsvertrag, mit einer Zusicherung, durch Planung und im Verwaltungsvollstreckungsrecht. Das sind die Themen, die alle zum allgemeinen Verwaltungsrecht zählen. Und im Rahmen des Verwaltungsaktes gibt es bestimmte Probleme und bestimmte Themen, die wir ja auch schon in der einen Folge angesprochen haben. Es geht um die Merkmale des Verwaltungsaktes. Es geht um die Wirksamkeit, um die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes. Dann gibt es natürlich auch die Rücknahme und den Widerruf, wo wir ja im Moment noch thematisch ungefähr sind. Da zählen auch so zum Teil, und zum Teil sind sie auch ein eigener Punkt, die Nebenbestimmungen rein, also eine Auflage, eine Bedingung, eine Befristung, ein Widerrufsvorbehalt, ein Auflagenvorbehalt. Das ist also alles Thema Verwaltungsakt im Allgemeinverwaltungsrecht. Dann kommen wir zum Realakt. Der Realakt ist das Handeln der Behörde, was kein Verwaltungsakt ist. Also das wird vor allem relevant im Polizei- und Ordnungsrecht oder generell im Gefahrenabwehrrecht. Hier kann man sich dann auch so ein bisschen überlegen, hier kommt auch das schlichte Verwaltungshandeln irgendwie zum Tragen. Es ist zwar nicht unbedingt ein Realakt, sondern es kann auch eine Warnung oder sowas sein, aber das ist auch alles das, was kein Verwaltungsakt ist. Dann gibt es den Verwaltungsvertrag, das betrifft meistens Austauschverhältnisse, wo die Behörde etwas geben will, aber dafür auch was bekommen möchte. Also so einen öffentlichen rechtlichen Vertrag oder wir befinden uns im Verwaltungsprivatrecht, bei Subvention, im Vergaberecht. Das ist aber dann alles schon wieder spezieller. Dann die Zusicherung ist eigentlich Teil der Thematik Verwaltungsakt, aber man kann es auch separieren, wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann gibt es noch die Planung und noch das Verwaltungsvollstreckungsrecht. So viel mal, um das Thema allgemeines Verwaltungsrecht zu umreißen. Für diese einzelnen Themen werden dann auch noch bestimmte Klagearten zugewiesen. Das werdet ihr in der Mindmap sehen, die ihr zur Verfügung gestellt bekommt. Da werdet ihr zum Beispiel sehen, Anfechtungsklage, Verpflichtungsklage, der Paragraph 80.5 als Antrag, der Paragraph 123 VWGO und das Thema Widerspruch sind alles Klage- oder Antragsarten, die vom Verwaltungsprozessrecht der Sache Verwaltungsakt zugewiesen sind. Denn du kannst eine Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt richten, du kannst einen Verwaltungsakt verlangen mit der Verpflichtungsklage, du kannst vorläufig gegen einen Verwaltungsakt vorgehen mit dem 80.5, du kannst aber auch vorläufig einen Verwaltungsakt erlangen mit dem 123 VWGO. Das heißt, man merkt sich, wir haben uns die Frage gestellt, wie handelt die Behörde? Dann haben wir einen spezielleren Teil des allgemeinen Verwaltungsrechts erkannt, den Verwaltungsakt, den Realakt und so weiter. Und dann können wir dem auch noch das Verwaltungsprozessrecht zuweisen, indem wir sagen, okay, im Verwaltungsakt können die und die Klagearten drankommen und die Klagearten nicht. Denn zum Beispiel eine Leistungsklage ist beim Verwaltungsakt passt nicht, denn die ist für Realakte ausgerichtet. So viel zum allgemeinen Vorgeplänkel. Jetzt können wir endlich in den Fall starten. Und zwar darf der Kurasch gleich einen Sachverhalt vorlesen. In dem Fall geht es wieder um allgemeines Verwaltungsrecht. Wir befinden uns immer noch bei der Rücknahme und dem Widerruf. Das werden wir heute abschließen. Denn dann haben wir so einen Gesamtüberblick über Rücknahme und Widerruf. Wir hatten letztes Mal schon uns um die Nebenbestimmungen gekümmert, um eine Auflage, was eine Auflage ist. Da haben wir uns den Paragraph 36 VWVFG angeguckt, den brauchen wir heute wieder ganz kurz. Und wir verknüpfen jetzt das aus der letzten Folge und aus der Folge davor zu einem gemeinsamen Fall. Das heißt, wir gucken uns an, wie kombiniert man Nebenbestimmungen und die Rücknahme und den Widerruf eines Verwaltungsaktes. Oder wie kann das in der Klausur drankommen? Besonders klassisch. Und dafür haben wir heute auch dann noch ein neues Recht verknüpft, damit wir immer auch so ein bisschen den Blick weiten und erkennen, dass in einer allgemeinen Verwaltungsrechtsklausur nicht unbedingt nur das VWVFG drankommen kann, sondern gerade auch dieses allgemeine Verwaltungsrecht, was wir gelernt haben, auch auf speziellere Gesetze anwenden können. Denn das allgemeine Verwaltungsrecht ist Grundlage für das gesamte speziellere Fachrecht, wie Bundesemissionsschutzgesetz, wie Baugesetzbuch und so weiter. Wenn wir die Grundlage verstanden haben, können wir auch die Spezialgesetze verstehen. Darum kümmert sich heute der Fall. Und der Kurosch darf jetzt mal den Sachverhalt vorlesen.
J hat nach dem ganzen Hin und Her genug von der Clubszene, daher beschließt J ins Umland in die Gemeinde K zu ziehen. Währenddessen hört er von einem Bekannten, dass heutzutage mit Kaffeerösten ein Vermögen verdient werden kann. Begeistert von der Idee kauft J ein Grundstück, um dort eine Kaffeerösterei zu errichten. Er beantragt eine Genehmigung gemäß Paragraph 4.
Absatz 1, das Satz 3. Natürlich ist es ein Absatz. Alter, Paragraph 4, Absatz 1, Satz 3, Bundesemissionsschutzgesetz in Verbindung mit Nummer 7.29.1 der 4. Bundesemissionsschutzverordnung.
Diese wird von ihm von der zuständigen Behörde genehmigt. In der Genehmigung ist folgende Nebenbestimmung enthalten. Der Antragsteller legt ein Brandschutzkonzept vor, Frist 4 Wochen vor beabsichtigter Inbetriebnahme der Anlage. Sollte ein Brandschutzkonzept bei Inbetriebnahme nicht vorliegen, behält sich die Behörde eine zwangsweise Durchsetzung der Vorgabe vor. J ist höchst erfreut, dass das so leicht geklappt hat und nimmt den Betrieb am 30.01.2021 auf. Als die Behörde am 2.02.2021 vom fehlenden Brandkonzept erfährt, kontaktiert sie den J und erklärt, dass er mit einem Widerruf der Genehmigung rechnen muss, weil die Nebenbestimmung nicht erfüllt ist. Der J entgegnet hierauf, dass er sich selbst mit Brandschutz besonders auskennt, weil er für den Club Rote Katze eine Fortbildung in Sachen Brandschutz gemacht hat und diese auch mit der Note sehr gut abgeschlossen hat, was auch stimmt. Er wisse also genau, wie man sich im Brandfall verhalten muss und kann seine Mitarbeiter dementsprechend einweisen. Er wird auf keinen Fall weiter Geld und Zeit in ein Brandschutzkonzept investieren. Die zuständige Behörde widerruft daraufhin formell ordnungsgemäß die Genehmigung am 6.02.2021. Dies erfolgt per Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Begründet wird der Bescheid damit, dass die Nebenbestimmung nicht eingehalten wurde. Die Genehmigung kann widerrufen werden, weil der J sich weigert, ein Brandschutzkonzept vorzulegen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bei der Produktion und Rösten von Kaffee besonders viel Hitze benötigt wird und daher ein Brandschutzkonzept unausweichlich ist. Am 01.03.2021 erhebt J nach dem erfolglosen Widerspruchsverfahren beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage gegen den Bescheid vom 06.02.2021. Begründet wird die Klage damit, dass J davon ausgeht, dass der Widerruf der Genehmigung rechtswidrig sei.
So, erstes Gefühl. Was willst du sagen?
Ja, natürlich liegt ja falsch.
Warum?
Ja, ein Konzept kannst du doch nicht, also kannst du dann nicht beim Konzept sagen, ich hab's im Kopf.
Ja, hat doch die Fortbildung mit sehr gut abgeschlossen.
Okay. Ich habe auch mal ein YouTube-Video geguckt, wo, wo jemand operiert wurde. Ja, aber auf Papier habe ich es nicht.
Ja, okay.
Also ich meine ja nur, also du musst doch wahrscheinlich ein Konzept irgendwie ausarbeiten oder zumindest mal auf Papier bringen und sagen, hier, das ist mein Konzept fertig. Und wahrscheinlich ist ein Konzept auch so irgendwie ein paar infrastrukturelle Maßnahmen im Sinne von Schildern, wo man da langlaufen muss oder so. Also es ist jetzt nicht hochkomplex, aber der Typ weigert sich halt.
Mhm. Klingt schon mal irgendwie logisch, oder? Ja.
Was sagst du denn?
Ich sage natürlich nichts. Ich weiß ja das Ergebnis.
Klingt auf jeden Fall maue Argumentation.
Okay, werden wir ja sehen. Ja. Also, steigen wir mal ein. Wir fangen jetzt mal ganz oben an mit dem ersten Obersatz. Den haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Obersatz vor der Zulässigkeit sollte sein, die Klage des L hat Erfolg, wenn die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind und soweit sie begründet ist. Dann hat die Klage Erfolg. Wir wissen, okay, wir befinden uns hier nicht im Eilrechtsschutz, weil er hat es nicht eilig, es steht nicht im Text. Wir haben nicht irgendwie im Sachverhalt irgendwie einen Hinweis, wo Antrag steht. Also wissen wir, wir befinden uns in einer Klage. Kleine Randnotiz hier. Es gibt ein paar Korrektoren, die finden, dass die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs keine Sachurteilsvoraussetzung ist, beziehungsweise keine Zulässigkeitsvoraussetzung, sondern diese vor der Zulässigkeit geprüft wird. In der Regel solltet ihr es so machen, wie ihr es gelernt habt. Das heißt, in der Zulässigkeit unter Römisch erstens Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Diesen prüfen wir jetzt auch. Das heißt, wir gucken uns wieder den Paragraph 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO an, wie wir es immer tun, schauen, ob eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt vor. Wie eine streitentscheidende Norm solche des öffentlichen Rechts sind. Wir kennen streitentscheidende Normen hier, wir haben welche gehört, welche aus dem Bundesemissionsschutzgesetz. Dann wissen wir, es geht um den Widerruf einer Genehmigung. Das sind ja der 4849, das heißt, wir befinden uns entweder im in der VWGO oder im Bundesemissionsschutzgesetz. Die Entscheidung müsst ihr jetzt noch nicht treffen. Ihr könnt sagen, entweder da oder da, das genügt grundsätzlich, weil wir wissen, entweder kommen die Normen daher oder daher. Das heißt, beide sind solche Normen, die Hoheitsträger einseitig berechtigen und verpflichten und sind daher ganz klar öffentlich-rechtlicher Natur. Eine doppelte Verfassungsunmittelbarkeit liegt auch nicht vor, das heißt, die Klage ist auch nicht verfassungsrechtlicher Art. Eine abdrängende Sonderzuweisung und eine aufdrängende Sonderzuweisung haben wir auch nicht, das heißt, wir befinden uns in der statthaften Klageart. Die richtet sich immer nach dem Klägerbegehren, nach § 88 Satz 1 VWGO und wir schauen uns jetzt an, was möchte der Kläger. Der Kläger möchte wieder seine Kaffeerösterei betreiben. Wie schafft er das am besten? Ihr guckt jetzt nicht, was, also ihr könnt erstmal gucken, was sagt er konkret in dem Fall, aber ihr könnt auch selbst mal überlegen, wie kann er denn jetzt am besten wieder seine Kaffeerösterei betreiben? Wir wissen, wir haben eine Genehmigung mit einer Nebenbestimmung. Wir wissen, diese Genehmigung mit Nebenbestimmung wurde widerrufen. Was ist jetzt am sinnvollsten anzugreifen? Wer jetzt sofort denkt, ach, wir haben ja irgendwie eine Nebenbestimmung mit einer Genehmigung, das klingt doch irgendwie nach isolierter Anfechtung von einer Auflage oder sonst was, der gerät hier auf den falschen Weg. Denn wir müssen uns überlegen, wie bekommt er es hin, dass er seine Kaffeerösterei wieder betreiben kann? Da könnte man jetzt erstmal überlegen, wäre denn eine Verpflichtungsklage auf Neuerlass einer Genehmigung sinnvoll? Das erscheint eher als nicht so sinnvoll, denn dann müsste er ja das ganze Genehmigungsverfahren neu durchlaufen. Super aufwendig und super kompliziert für ihn. Das heißt, das ist nicht sonderlich rechtsschutzintensiv, wenn wir ihm empfehlen, eine Verpflichtungsklage zu erheben. Dann könnten wir überlegen, okay, isolierte Anfechtung von dieser blöden Nebenbestimmung. Der möchte ja, also das Problem des Falles ist ja, dass er diese Nebenbestimmung nach der Behörde nicht umgesetzt hat oder nicht genügend umgesetzt hat. können wir die denn nicht irgendwie wegkriegen, indem wir sie isoliert anfechten? Dann ist das Problem, er dürfte ja immer noch nicht die Kaffeerösterei weiter betreiben, weil die Genehmigung ist ja widerrufen. Das heißt, wenn er jetzt die Nebenbestimmung anfechtet von der widerrufenden Genehmigung, bringt ihm das gar nichts, weil der Widerruf bleibt ja bestehen. Das heißt, wir wissen, wir müssen nicht die Genehmigung und die Nebenbestimmung anfechten, denn diese Genehmigung ist ja gut für ihn. Wir müssen den Widerruf anfechten, weil der Widerruf ist ein eigener Verwaltungsakt, wie wir gelernt haben. Und deswegen fechten wir den Widerruf an und nicht die Genehmigung. Das bedeutet, einschlägig ist für uns eine Anfechtungsklage gegen den Widerruf der Genehmigung. So, dann kommt römisch drittens Vorverfahren. Das ist eingehalten, das haben wir schon gemacht. Dann kommt die Klagebefugnis. Das heißt, der J müsste klagebefugt sein, also er müsste die Verletzung in eigenen Rechten geltend machen. Hier können wir natürlich wieder sagen, okay, Adressatentheorie, aber die Adressatentheorie ist eigentlich immer nur eine Notlösung, um schnell, schnell durchzukommen. Wenn ihr das smarter machen wollt und vielleicht sogar attraktiver für den Korrektor, könnt ihr schon sagen, könnt ihr ein spezielleres Recht nennen. Zum Beispiel Artikel 12. Artikel 12 ist die Grundgesetz, ist die Berufsfreiheit. Und die wäre ja beeinträchtigt, wenn er nicht mehr seine Kaffeerösterei betreiben kann, weil das ist jetzt sein neuer Beruf, damit verdient er sein Geld. So, das heißt, wenn sein Beruf jetzt durch den Widerruf der Genehmigung beeinträchtigt ist, indem er ihn dann nicht mehr ausüben kann, was ja der Fall ist, dann könnte auch eine Verletzung der Berufsfreiheit in Frage kommen. Dann weiterhin haben wir natürlich auch, was wir das letzte oder das vorletzte Mal mit dem Subventionsbescheid hatten. Wenn jemand einen Bescheid bekommt, in dem ihm etwas gewährt wird, ein Recht, also hier jetzt das Recht, eine Kaffeerösterei zu betreiben, dann hat er ein Recht verdient bekommen und in dieses Recht wird jetzt mit dem Widerruf eingegriffen. Das heißt, auch dieses Recht aus der Genehmigung ist ein eigenes Recht von ihm und auch das ist beeinträchtigt. Das heißt, wir haben Artikel 12, wir haben auch das Recht aus der Genehmigung und wir haben dann sogar auch noch nach der Adressatentheorie einen Verstoß gegen Artikel 2. Das ist aber subsidiär zu Artikel 12 und zu dem Recht aus dem Verwaltungsakt. Das heißt, er ist so oder so klagebefugt nach Paragraf 42 Absatz 2 VWGO. Dann kommen wir zur Klagefrist. Bei der Klagefrist ist ja kein Problem. Hierzu zitieren wir nur den Paragraf 74 Absatz 1 Satz 2. Dann kommen wir zu der Beteiligten- und Prozessfähigkeit. Hier guckt ihr wieder in die Paragraphen 61 und 62. Und vorher kommt ihr noch zum Antragsgegner. Antragsgegner wäre hier die Gemeinde K. Und dann haben wir die Zulässigkeit abgeschlossen. So, dann kommen wir jetzt unter B in die Begründetheit. Wir wissen, wir sind in einer Anfechtungsklage und deswegen ist der Obersatz, wie wir ihn kennen, die Anfechtungsklage ist begründet, wenn der Bescheid vom 6.2.2021 rechtswidrig war und den J in seinen Rechten verletzt hat. Hier auch nochmal ein Tipp, wie ihr smart den Obersatz formulieren könnt und dem Korrektor direkt zeigt, okay, ihr schreibt nicht einfach den Paragraph 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO ab, sondern ihr füllt diesen Satz direkt schon mit der richtigen Bezifferung. Also, wir schreiben jetzt nicht, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig war und den J in seinen Rechten verletzt hat, sondern wir schreiben, was ist denn der Verwaltungsakt? Das ist der Bescheid vom 6.2.2021, also der Widerruf. Und das füllen wir schon in diesen Satz ein, damit der Korrektor direkt weiß, okay, ihr wisst, um was es geht, ihr könnt einen Obersatz formulieren und ihr fangt nicht direkt an zu schwimmen schon im Obersatz. Das heißt, wir kommen jetzt in Römisch erstens Ermächtigungsgrundlage. Wir suchen uns jetzt die richtige Ermächtigungsgrundlage. Das ist hier wahrscheinlich erstmal das Hauptproblem. Wir haben ja gelernt, wir gucken, wenn wir den 48, 49 prüfen, den haben wir natürlich sofort im Hinterkopf, weil Rücknahme und Widerruf sind das die allgemeinen Vorschriften. Aber wir gucken natürlich in die Spezialgesetze rein und wir befinden uns jetzt im Bundesemissionsschutzgesetz. Das haben wir ja schon gesehen. Die Genehmigung wurde ja nach Paragraph 4 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit der Bundesemissionsschutzverordnung wurde die Genehmigung erteilt. Das heißt, wir müssen auch dort vielleicht nach einem Widerruf dieser Genehmigung gucken. Das heißt, ihr guckt erstens, es geht um eine Genehmigung, die wurde zurückgenommen oder widerrufen. Wir gucken also in das Gesetz rein, nach der diese Genehmigung erteilt wurde. Das ist ganz wichtig. Das habt ihr im Gaststättengesetz, das habt ihr hier im Bundesemissionsschutzgesetz. Und hier haben wir auch eine spezielle Vorschrift. Die gebe ich jetzt mal vor. Das ist der Paragraph 21. Der Paragraph 21, den lesen wir uns jetzt mal durch. So, der Paragraph 21, der sagt: Eine nach diesem Gesetz erteilte rechtmäßige Genehmigung darf, auch nachdem sie unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, Dann gucken wir uns die Nummer 2 an. Wenn mit der Genehmigung eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. Diese Formulierung ist jetzt wortlaut gleich wie der Paragraph 49 Absatz 1 Nummer 2. Das heißt, wir haben jetzt eine Norm aus dem Spezialgesetz und wir haben eine Norm aus der VWGO. Ja, aus dem VWVFG. Und wir wissen jetzt, wenn wir dann eine spezielle Vorschrift haben, dann findet die Anwendung. Das ist auch in diesem Fall so. Das heißt, wir befinden uns jetzt gar nicht im Paragraph 49, sondern wir nehmen jetzt den Paragraph 21 und wenden den gleich an. Aber ihr wisst, ihr kennt die Strukturen von dem Paragraph 48 und von dem Paragraph 49. Das heißt, ihr wisst, wie so eine Prüfung abläuft, auch wenn euch die Norm nicht bekannt ist. Das heißt, ihr braucht in so einem Fall keine Angst kriegen, oh, fremdes Gesetz, diese Widerrufsvorschrift kenne ich gar nicht. Die ist genauso aufgebaut und die könnt ihr auch genauso aufbauen wie den Paragraph 49. Dann schauen wir uns jetzt mal erstmal den Paragraph 49 an, damit wir vom Allgemeinen zum Speziellen kommen können. Wir merken uns aber, dass wir natürlich das jetzt alles als Exkurs machen. Wir sind eigentlich im Fall, ist der Paragraph 21 anwendbar. Aber wenn der jetzt nicht anwendbar wäre, gucken wir uns mal den 49 an. So, der 49 wird folgendermaßen geprüft, eigentlich ganz easy. Erstmal mit der Ermächtigungsgrundlage, das hätten wir dann festgestellt, das wäre der Paragraph 49. Dann formelle Rechtmäßigkeit des Widerrufs, arabisch zweitens. Klein a, Zuständigkeit, klein b, Verfahren, klein c, Form. Dann arabisch drittens, materielle Rechtmäßigkeit des Widerrufs. Klein a, Paragraph 49 Absatz 1 VWVFG. Klein b, Paragraph 49 Absatz 2 VWVFG. Und klein c, Paragraph 49 Absatz 3 VWVFG. Das heißt, wir prüfen einfach den Paragraph 49 von oben nach unten durch, gucken, ob ein Widerrufsgrund passt und prüfen den dann durch. Das ist also leichter als der Paragraph 48. Und wie grenzen wir nochmal den Paragraph 48 und 49 voneinander ab? Wir grenzen den über den Paragraph 49 über die speziellen Widerrufsgründe ab. Das heißt, wir suchen, wenn wir einen Rücknahme oder Widerruf haben, zuerst im Paragraph 49 nach einer passenden Vorschrift. Und wenn wir die finden, dann ist der 49 spezieller als der 48 und wir wenden den 49 an. Den haben wir jetzt gefunden, und zwar die Nummer 2. Das habe ich ja schon vorgegeben. Der ist wortlaut gleich zum Paragraph 21 Absatz 1 Nummer 2 Bundesemissionsschutzgesetz. Hier wird von einer Auflage gesprochen. Das heißt, wir verknüpfen jetzt das, was wir letzte Folge gelernt haben, mit der Auflage aus dem Paragraph 36 Absatz 2 Nummer 4, die Auflage. Was haben wir dazu gelernt? Die ist selbstständig, das heißt, sie ist nicht so eng verbunden wie eine Befristung und eine Bedingung, sondern sie hat selbstständig eigene Regelungswirkung, und hier ist diese Regelungswirkung, dass ein Brandschutzkonzept vorgelegt werden muss. Das heißt, dieses ist keine Befristung, wir haben keine Zeitangabe, wir haben kein Ereignis, also auch keine Bedingung. Es ist auch kein Widerrufsvorbehalt, auch wenn das so ein bisschen so formuliert wäre. Das heißt aber nur, dass es dann die Vorgaben so durchgesetzt werden können. Das heißt nicht, da steht jetzt nicht, behält sich ein Widerruf vor. Wenn das da gestanden hätte, dann wäre das keine Auflage, sondern ein Widerrufsvorbehalt. Aber das ist es in dem Fall nicht. Und ein Auflagenvorbehalt ist es auch nicht, weil die Formulierung ist ja nicht so, dass sie sagt, okay, wir behalten uns vor, noch bestimmte Auflagen zu bestimmten Themen zu machen, sondern dort steht, es muss ein Brandschutzkonzept vorgelegt werden, spätestens bis zum Inbetrieb, 4 Wochen zur Inbetriebnahme. Wenn das nicht erfüllt ist, dann ja, setzen wir es durch. Und wie setzen wir es durch? Mit einem Widerruf. Aber das ist dann Sache der Behörde, wie sie es durchsetzt. So, das heißt, wir wissen, Paragraph 49 Nummer 2 wäre eine Nebenbestimmung, wäre eine Auflage. Aber wir befinden uns ja jetzt im Paragraph 21. Das heißt, Exkurs Ende jetzt hier soweit und wir gehen weiter im Fall. Wir haben die Ermächtigungsgrundlage gefunden, das ist der Paragraph 21 Absatz 1 Nummer 2. Auf dieser Grundlage kann die Behörde einen Widerruf machen, wenn der J gegen eine Auflage verstoßen hat und die Tatbestandsmerkmale von dem Paragraph 21 vorliegen. Dann gehen wir mal zu römisch zweitens, formelle Rechtmäßigkeit. Hier haben wir kein Problem, ist auch die entsprechende Formulierung im Sachverhalt. Dann römisch drittens, materielle Rechtmäßigkeit. Jetzt kommen wir wieder ans Eingemachte, da wo wir die Tatbestandsmerkmale der Ermächtigungsgrundlage prüfen müssen. Also die Tatbestandsmerkmale von Paragraph 21 Absatz 1 Nummer 2. So, das heißt, was steht dort? Dort steht erstens, also klein, also arabisch erstens, Widerruf mit Wirkung für die Zukunft. Hat das die Behörde gemacht? Antwort ist ja, sie hat die Genehmigung mit Wirkung für die Zukunft zurückgenommen. Sie kann das ja auch schlecht irgendwie mit Wirkung für die Vergangenheit zurücknehmen, es würde jedenfalls nicht nutzen. Sie möchten einfach, okay, wenn er kein Brandschutzkonzept vorlegt, dann darf er diese Kaffeerösterei auch nicht betreiben. Genau, dann brauchen wir eine rechtmäßig erteilte Genehmigung. Hierfür müssen die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen. Das heißt, wir müssten uns die Genehmigungsvoraussetzungen angucken. Das sind der Paragraph 6 und Paragraph 5 des Bundesemissionsschutzgesetzes. Die kann ich mal vorgeben, das wäre jetzt vertieftes Umweltrecht. Die liegen jetzt vor. Das heißt, die Tatbestandsvoraussetzungen der Genehmigung lagen vor. Das heißt, die Genehmigung war auch rechtmäßig erteilt. Dann kommen wir mit Genehmigung verbundene Auflage. Wir haben uns ja auch schon die Auflage angeguckt letztes Mal. Das war ja in § 36 Absatz 2 Nummer 4 VWVFG. Diese war auch mit dem Verwaltungsakt verbunden, denn sie stand im Verwaltungsakt drin, hat auch darauf Bezug genommen und auch klargemacht, dass hier eine zusätzliche Verpflichtung mit einhergeht. Sie ist also selbst VA. Das heißt, eure Aufgabe ist jetzt hier, das, was wir vorher schon gemacht haben, abzugrenzen zwischen einer Bedingung und einer Auflage und zwischen einem Widerrufsvorbehalt und einer Auflage. Denn, wie wir ja vorhin gesagt haben, könnte auch von der Formulierung her ein Widerrufsvorbehalt sein. Kurz nochmal hier die Antwort, es war ja kein Widerrufsvorbehalt, denn sie hat jetzt nicht explizit gesagt, wir behalten uns den Widerruf vor, sondern wir setzen das nur zwangsweise durch. Und wie sie es durchsetzt, ist einfach Sache der Behörde. Das hat sie sich hier einfach offen gelassen. Genau, das heißt, es handelt sich hierbei um eine Auflage, die ist wirksam und auch vollziehbar. Dann, nächster Tatbestandsmerkmal, müsste die Auflage nicht erfüllt sein. Und jetzt kommen wir hier an das, was Cora schon gesagt hat. Jetzt ist die Frage, was setzt das Brandschutzkonzept voraus? Wie es Konzept schon sagt, hat Cora auch richtig gesagt, ist natürlich jetzt vielleicht nicht genügend an einer Fortbildung, wo es auch nicht um eine Kaffeerösterei ging, sondern um den Club, den er ja betrieben hat in der Stadt M. Und ein Club ist ja bei weitem nicht das gleiche wie eine Kaffeerösterei. Wir wissen, in einer Kaffeerösterei wird besonders viel hitzefrei, und denn die Bohnen müssen geröstet werden, ist alles besonders heiß, man muss besondere Schutzkonzepte aufweisen, und darunter zählt zum Beispiel auch ein Brandschutzkonzept. Das ist wahrscheinlich bei der Kaffeerösterei eins der wichtigsten Konzepte, und wie das Wort Konzept ja auch schon sagt, genügt nicht, eine Fortbildung zu machen oder sonstiges, sondern einen Plan zu machen mit Fluchtwegen. Was machen, wenn die Kaffeerösterei oder die Kaffeeröstmaschine überhitzt? Was machen wir dann? Feuerlöcher müssen da sein. Es muss einen Notruf mit Weiterleitung direkt an die Feuerwehr geben und so weiter. Also Notfallplan muss es auch geben. Da reicht es nicht, wenn eine Person irgendwie besondere Kenntnisse hat. Ist ja auch klar, die ist ja auch nicht die ganze Zeit da, nutzt also nichts. Okay, das heißt, die Auflage ist auch offensichtlich nicht erfüllt. Wir haben jetzt hier die Widerrufsfrist auch eingehalten, das wäre der nächste Prüfpunkt. Und dann kommen wir zum Ermessen. Ein Ermessen erkennen wir daran, dass in § 21 Absatz 1 Nummer 2 Bundesemissionsschutzgesetz steht, das Wort darf. Das bedeutet, die Behörde hat ein Ermessen und muss sich auch an die Ermessensausübung halten. Wenn jetzt dort steht muss, dann hat die Behörde kein Ermessen. Das heißt, sie muss die Genehmigung widerrufen. Aber da jetzt hier ein Darf steht, hat sie die Wahl. Und unter dieser Ermessensausübung muss sie sich an einige Voraussetzungen halten. Darunter zählt zum Beispiel den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt, sie muss ihr Ermessen am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientieren, damit Artikel 12, den wir ja vorher schon angesprochen haben, nicht verletzt wird und grundrechtlich geschützt wird. Das heißt, wir fangen an mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung mit einem legitimen Zweck. Legitimer Zweck ist der Schutz von Leib und Leben der Mitarbeiter, der Feuerwehrleute, die im Brandfall vielleicht ankommen und kein Brandschutzkonzept vorgelegt ist. Wir schützen die Natur und die Umgebung, denn wenn kein Brandschutzkonzept vorliegt, kann es dazu kommen, dass es brennt und niemand weiß, was er machen soll, und dann kann sich das Feuer ausbreiten auf die Nachbarschaft, auf die Umwelt. Das heißt, wir haben sehr viel Rechtsgüter, die darunter leiden würden, wenn die Behörde nicht widerruft. Dann muss der Widerruf auch geeignet sein, um die Gefahren abzuwenden. Ja, wenn wir die Genehmigung entziehen, kann er gar keinen Kaffee rösten, und dann entsteht diese Hitze, die ja diese Gefahr birgt, wofür das Brandschutzkonzept gemacht werden soll, werden ja abgewehrt. So, fraglich ist aber vielleicht hier, ob dieser Widerruf erforderlich war. Es wäre erforderlich gewesen, wenn die Behörde keine milderen, gleichwirksamen Mittel zur Verfügung hätte. Aber vielleicht könnte sie hier nochmal eine Nachfrist setzen. Einfach sagen, ja, hier, komm, wir geben dir jetzt einfach nochmal einen Monat Zeit, setz dich damit nochmal auseinander und ja, stell uns dann das Brandkonzept vor. Genau, hiergegen kann man vielleicht anführen, dass das Brandschutzkonzept ja sofort greifen muss. Das heißt, es kann auch innerhalb von 4 Wochen passieren, dass es brennt und es liegt kein Brandschutzkonzept vor. Das heißt, das wäre für die Behörde nicht besser gewesen. Was wäre ihnen vielleicht zu sagen, okay, wir stoppen jetzt die Genehmigung, du bekommst sie wieder, wenn du ein Brandschutzkonzept hast, also nicht direkt widerrufen. Das kann man natürlich nur annehmen, wenn man davon ausgeht, dass er vielleicht einfach aufgrund zeitlichen Mangels dort dieses Brandschutzkonzept noch nicht vorgelegt hat. Aber wir wissen ja, der Typ hat sich geweigert. Der denkt, er, das reicht, wenn er diese Fortbildung macht. Das heißt, auch da klingen bei uns die Alarmglocken und wir wissen, das würde nicht funktionieren. Also das, er hat ja deutlich in dem Gespräch zum Ausdruck gebracht, dass er kein Brandschutzkonzept vorlegen will. Das heißt, auch das wäre nicht möglich gewesen. So, dann als letzter Punkt in der Verhältnismäßigkeit muss die Angemessenheit gewahrt sein. Das heißt, wir wägen ab zwischen dem Artikel 12, also das geschützte Interesse des J am Betrieb der Kaffeerösterei mit dem Interesse der Allgemeinheit an der Vermeidung von diesen Sicherheitsrisiken, also von Vermeidung von Bränden und Gefahren für Mitarbeiter und die ganzen Rechtsgüter, die wir aufgezählt haben. Wir wissen, im Sachverhalt stand, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wird dort besonders stark Hitze verursacht. Das heißt, es kann sehr leicht passieren, dass vielleicht mal ein kleiner Brand entsteht. Dieser Brand kann zu einer Verpuffung, zu einer Explosion führen und sich sehr schnell ausbreiten. Das heißt, auch die Nachbarn können sehr schnell beeinträchtigt werden. Es sind hier so viele verschiedene Rechtsgüter betroffen, dass man in dem Fall wahrscheinlich eher die Berufsfreiheit einschränken muss, als die Allgemeinheit den Gefahren auszusetzen. Das heißt, auch hier können wir sagen, der Widerruf war auch angemessen. Dann haben wir immer noch so einen kleinen Punkt, den wir bei sowas immer im Hinterkopf behalten, Vertrauensschutz. Das haben wir auch beim 48. Das heißt, ihr merkt, das ist sehr gleich, diese Prüfung 48, 49 und der 21. Haben wir vielleicht hier einen Vertrauensschutz, höchstens noch durch irgendeine Duldung. Aber wir haben ja auch an den Zeitangaben gemerkt, die haben immer unmittelbar, nachdem sie gemerkt haben, kein Brandschutzkonzept liegt vor, also haben sie ihn direkt kontaktiert und damit haben sie sich auch nicht angreifbar gemacht. Also die Behörde hat sich nicht angreifbar gemacht, dass der J sich im Wege des Vertrauensschutzes diese Genehmigung behalten kann. So, das heißt, insgesamt war, wie Cora schon richtig am Anfang gesagt hat, der Widerruf der Genehmigung rechtmäßig. Der J war auch nicht in seinen Rechten verletzt und die Begründetheit liegt vor. Und damit haben wir eine unbegründete Klage und die Klage würde vor dem Verwaltungsgericht abgewiesen. Genau. Soweit zum Fall. Jetzt kommen noch ein paar Literaturempfehlungen, speziell zu dem Fall. Und zwar, die haben wir auch schon letztes Mal genannt, die könnt ihr ungefähr wieder nehmen. Einmal den ZIKO, öffentliches Wirtschaftsrecht, den Maurer, allgemeines Verwaltungsrecht. Vor allem der ist im allgemeinen Verwaltungsrecht sehr ausführlich, wenn ihr dort was nachlesen wollt. Dann den Rutig-Stohr, öffentliches Wirtschaftsrecht. Hier könnt ihr nochmal das Bundesemissionsschutzgesetz auch nachlesen. Und dann für das allgemeine Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht, für die Anfänge, die Lernen mit Fällenreihe vom Schwabe ist auch immer sinnvoll. Und den Detterbeck, allgemeines Verwaltungsrecht, kann ich da auch noch empfehlen. Und ansonsten natürlich von den Repetitorien, von den verschiedenen, die Skripte zum allgemeinen Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht sind auch immer gut. So, das war's für heute.
Genau, ich hatte recht, weil
Du
ich
hattest recht, vollkommen recht.
mich auch mit Brandschutz auskenne.
Mit Brandschutz, ja.
Ist ein Steckenpferd von mir.
Ja.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören
Vielen Dank.
und wir hören uns am Mittwoch.
Genau.
Macht's gut.
Tschüss.